Es gibt Momente, in denen ein Mensch innerhalb weniger Sekunden entscheiden muss, welchem Gewissen er folgt. An einem kalten Abend öffnet sich die Tür eines Pfarrhauses. Ein Junge tritt ein, 15 Jahre alt, die Schultern schmal, der Blick gesenkt. Er bittet um eine Beichte. Der junge Kaplan führt ihn in den Beichtstuhl. Es ist still. Nur das gedämpfte Ticken einer Uhr und das entfernte Läuten der Kirchenglocken durchbrechen die Stille. Dann beginnt der Junge zu sprechen. Zunächst stockend, leise, fast flüsternd. Doch mit jedem Satz wird deutlich, dass dies keine gewöhnliche Beichte ist. Er erzählt von einem Kind, von einem Wald, von einer Tat, die niemand für möglich gehalten hätte. Und schließlich spricht er die Worte aus, die der Kaplan niemals vergessen wird. Er habe das Kind getötet. Für einen Augenblick scheint die Zeit stillzustehen. Der Kaplan weiß, was dieses Geständnis bedeutet. Irgendwo suchen Eltern verzweifelt nach Antworten. Ermittler jagen einem unbekannten Täter hinterher. Vielleicht ahnt noch niemand, dass das Schicksal des Falles in diesem Moment hinter den hölzernen Wänden eines Beichtstuhls entschieden wird. Der Priester verweigert die Absolution. Nicht aus Härte, sondern aus Überzeugung. Er fordert den Jugendlichen auf, den einzigen Schritt zu gehen, der jetzt noch möglich erscheint. Zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Doch der Junge schüttelt den Kopf. Er steht auf, öffnet die Tür und verschwindet in der Dunkelheit. Der Kaplan bleibt allein zurück. Er kennt nun die Wahrheit, doch er darf es niemandem erzählen. Denn was in der Beichte gesprochen wird, unterliegt einem der strengsten Schweigegebote der katholischen Kirche. Einem Schweigen, das selbst dann gilt, wenn dadurch ein Mörder frei bleibt. Was geschieht, wenn zwei Pflichten unvereinbar werden? Wenn das Gewissen eines Priesters mit dem Gesetz, der Moral und dem Leid einer Familie kollidiert? Dies ist die Geschichte eines Geständnisses, das nie hätte ausgesprochen werden dürfen und eines Schweigens, das bis heute Fragen aufwirft. Hi, ich bin Susanne und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen jede Woche auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Zusätzlich gibt es dann mittwochs eine kleinere Folge, die auf bestimmte Themengebiete der Hauptfolge eingeht. So, und heute spreche ich mal eine Triggerwarnung aus. Diese Episode behandelt den historischen Kriminalfall Jürgen Bartsch. Dabei geht es um Gewalt gegen Kinder, Mord, sexuellen Missbrauch sowie um psychische Erkrankungen und ihre damaligen gesellschaftliche Einordnung. Die Schilderungen dienen ausschließlich der historischen Rekonstruktion des Falls. Gewalt wird nicht sensationsorientiert dargestellt, dennoch können die Inhalte belastend sein. Wenn diese Themen für dich aktuell schwierig sind, höre diese Folge bitte zu einem späteren Zeitpunkt oder überspringe sie. Pass gut auf dich auf. Und jetzt starten wir in den Fall. Der Herbst des Jahres 1946 liegt schwer über dem Ruhrgebiet. Gerade einmal anderthalb Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergangen. In den Straßen von Essen prägen zerstörte Häuser, ausgebrannte Fabriken und Schutthalden das Stadtbild. Zwischen den Ruinen versuchen die Menschen, wieder so etwas wie Alltag zu finden. Brennmaterial ist knapp, Lebensmittel werden noch immer über Lebensmittelkarten verteilt und auf den Märkten wird getauscht, was sich irgendwie entbehren lässt. Wer morgens das Haus verlässt, weiß oft nicht, ob er am Abend genug zu essen haben wird. Essen war über Jahrzehnte das Herz der deutschen Schwerindustrie gewesen. Die Zechen und Stahlwerke hatten die Stadt wachsen lassen, doch der Krieg hatte auch hier tiefe Wunden hinterlassen. Viele Industrieanlagen waren zerstört oder standen unter der Kontrolle der alliierten Besatzungsmächte. Zahlreiche Männer waren nicht aus dem Krieg zurückgekehrt oder befanden sich noch in Gefangenschaft. Frauen, ältere Menschen und Kinder bestimmten das Bild der Straßen. Überall begann der mühsame Wiederaufbau, Stein für Stein, Tag für Tag. In dieser Zeit, in der viele Familien selbst kaum wussten, wie der nächste Winter überstanden werden sollte, wird am 6. November 1946 in Essen ein Junge geboren. Sein Geburtsname lautet Karl-Heinz Sandrozinski. Doch schon in den ersten Stunden seines Lebens nimmt seine Geschichte eine Richtung, die niemand vorhersehen kann. Seine Mutter ist schwer an Tuberkulose erkrankt, einer Krankheit, die in den Jahren nach dem Krieg unzählige Menschen das Leben kostet. Die medizinische Versorgung ist vielerorts unzureichend. Medikamente sind knapp und gerade geschwächte Menschen haben der Krankheit oft kaum etwas entgegenzusetzen. Nur kurze Zeit nach der Geburt stirbt sie. Für den Säugling beginnt das Leben ohne Mutter und ohne familiären Halt. Karl-Heinz kommt in ein Säuglingsheim in Essen. Solche Einrichtungen sind in den Nachkriegsjahren keine Seltenheit. Der Krieg hat zahllose Kinder zu Halbwaisen oder Vollwaisen gemacht. Viele Eltern sind gefallen, vermisst oder gesundheitlich nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Heime versuchen, den Kleinsten Schutz zu geben. Doch Zeit und Zuwendung sind begrenzt. Wenige Pflegekräfte kümmern sich um zu viele Säuglinge gleichzeitig. Persönliche Nähe, Geborgenheit oder eine feste Bezugsperson können unter den Bedingungen kaum entstehen. 11 Monate verbringt Karl-Heinz Sandrozinski in diesem Heim. 11 Monate, in denen draußen langsam die ersten Zeichen des Wiederaufbaus sichtbar werden. Trümmer verschwinden aus den Straßen, erste Betriebe nehmen ihre Arbeit wieder auf und viele Menschen hoffen auf einen Neuanfang. Während sich die Stadt Schritt für Schritt verändert, wartet auch für den kleinen Jungen eine Veränderung. Ein Ehepaar aus Essen entscheidet sich, ihn zu adoptieren. Mit diesem Schritt erhält er nicht nur ein neues Zuhause, er erhält auch einen neuen Namen. Aus Karl-Heinz Sandrozinski wird Jürgen Bartsch. Noch weiß niemand, welche Bedeutung dieser Name Jahre später in ganz Deutschland haben wird. Zunächst beginnt für den kleinen Jungen scheinbar das, was sich viele Kinder wünschen: ein Leben in einer Familie. Doch welche Spuren die ersten Monate seines Lebens bereits hinterlassen haben und wie seine Kindheit im Hause Bartsch verlaufen wird, das zeigt sich erst in den kommenden Jahren. Für Jürgen Bartsch beginnt mit der Adoption ein neues Leben. Zum ersten Mal wächst er in einer Familie auf, mit einem festen Zuhause und Eltern, die sich bewusst für ihn entschieden haben. Doch was in den ersten 11 Monaten seines Lebens geschieht oder vielmehr nicht geschieht, beschäftigt Fachleute bis heute. Die frühe Bindung zwischen einem Säugling und einer festen Bezugsperson gilt heute als ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Ob und welche Auswirkungen die lange Zeit im Säuglingsheim auf Jürgen Bartsch tatsächlich hatte, lässt sich rückblickend nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Historiker und Psychologen haben diese Frage immer wieder diskutiert. Eine eindeutige Antwort gibt es jedoch nicht. Fest steht, im Hause Bartsch mangelt es nicht an materieller Versorgung. Die Adoptiveltern bauen ihre Existenz in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs weiter aus. Während Deutschland in den 1950er Jahren langsam das sogenannte Wirtschaftswunder erlebt, profitieren auch viele Handwerksbetriebe von der wachsenden Nachfrage. Die Fleischerei der Familie entwickelt sich erfolgreich. Nach und nach eröffnen die Bartsch weitere Geschäfte. Mit dem beruflichen Erfolg wächst auch der Arbeitsaufwand. Lange Arbeitstage bestimmen den Alltag. Für Jürgen bedeutet das, eine Kindheit ohne materielle Entbehrungen, Spielzeug, Kleidung und alles, was man zum Leben braucht, sind vorhanden. Nach außen wirkt die Familie geordnet und erfolgreich. Was ihm jedoch offenbar fehlt, ist etwas anderes: Zeit, Nähe, Zuwendung. Spätere Berichte zeichnen das Bild eines Jungen, der sich häufig allein fühlt. Seine Adoptiveltern sind stark in ihre Arbeit eingebunden. Ob sie die emotionalen Bedürfnisse ihres Sohnes unterschätzen oder ihnen schlicht nicht gerecht werden können, lässt sich heute nicht mehr abschließend beurteilen. Fest steht jedoch, dass das Verhältnis innerhalb der Familie zunehmend schwierig wird. Mit den Jahren nehmen die Erziehungsprobleme aus Sicht der Adoptiveltern zu. Sie fühlen sich den Jungen immer weniger gewachsen und suchen nach einer Lösung. Schließlich treffen sie eine Entscheidung, die für Jürgen erneut einen tiefen Einschnitt bedeutet. Er wird in ein Internat geschickt. Wieder verlässt er sein vertrautes Umfeld. Wieder verliert er den Alltag mit seiner Familie. Für seine Adoptiveltern scheint das Internat die Möglichkeit zu sein, ihm eine geregelte Erziehung und klare Strukturen zu bieten. Wie Jürgen diese erneute Trennung erlebt, darüber geben die Quellen nur wenig Auskunft. Doch dort hinter den Mauern des Internats beginnt ein neuer Lebensabschnitt. einer, der ihn prägen wird und in denen sich Entwicklungen abzeichnen, deren Tragweite zu diesem Zeitpunkt noch niemand erkennen kann. Als Jürgen 11 Jahre alt ist, treffen seine Adoptiveltern die Entscheidung und schicken ihn in das katholische Internat der Salesianer Don Boscos im Kloster Marienhausen. Für sie soll das Internat Ordnung, Disziplin und Erziehung vermitteln. Für Jürgen beginnt eine Zeit, die er viele Jahre später als die schlimmsten 3 Jahre seines Lebens beschreiben wird. Der Tagesablauf ist bis in das Kleinste geregelt. Noch bevor draußen die Sonne aufgeht, endet die Nacht. Um 6 Uhr morgens werden die Jungen geweckt. Wenige Minuten bleiben, um sich anzuziehen und für den Tag bereit zu machen. Danach folgt Gebet, Unterricht und Arbeit. Alles nach einem festen Zeitplan, von dem kaum abgewichen wird. Vor allem aber herrscht Stille. Bis 11 Uhr am Vormittag ist den Kindern das Sprechen untersagt. Wer etwas sagen möchte, muss schweigen. Statt Stimmen sind nur das Knarren der Holzböden, das Schaumen der Schuhe und die Anweisung des Padres zu hören. Auch nachts gibt es kaum Privatsphäre. Rund 50 Jungen schlafen gemeinsam in einem großen Schlafsaal. Die Betten stehen dicht nebeneinander und dennoch soll jeder für sich bleiben. Freundschaften oder enger Kontakt zwischen den Jungen sind unerwünscht. Nach den Vorstellungen der Verantwortlichen könnte zu viel Nähe zu homosexuellen Handlungen führen. Deshalb wird jeder Austausch beobachtet, jede Vertrautheit misstrauisch betrachtet. Die Erziehung folgt einem strengen Verständnis von Gehorsam. Fehler werden nicht nur ermahnt, sondern körperlich bestraft. Ehemalige Internatsschüler berichten, dass Padres Lederriemen aus ihrer Kleidung zogen und die Jungen damit schlugen. Mehrere frühere Schüler schilderten später, manche Kinder seien so lange misshandelt worden, bis sie das Bewusstsein verloren hätten. Körperliche Gewalt galt in dieser Zeit vielerorts noch als zulässiges Erziehungsmittel. Doch die Berichte aus Marienhausen beschreiben Strafen, die weit darüber hinausgehen. Auch Jürgen versucht, dieser Umgebung zu entkommen. Mindestens einmal flieht er aus dem Internat, doch die Flucht bleibt erfolglos. Er wird zurückgebracht und muss seinen Alltag hinter den Klostermauern fortsetzen. Jahre später erhebt Jürgen Bartsch einen schwerwiegenden Vorwurf gegen Pater Gerhard Pütz. Er beschuldigt ihn, ihn während seiner Internatszeit sexuell missbraucht zu haben. Mit diesem Vorwurf steht er nicht allein da. Auch 5 ehemalige Mitschüler erheben entsprechende Anschuldigungen gegen den Geistlichen. Zu einer gerichtlichen Aufarbeitung kam es jedoch nie. Ein Strafprozess gegen Pater Gerhard Pütz fand nicht statt, sodass die Vorwürfe juristisch nie geklärt wurden. Als Jürgen das Internat nach 3 Jahren schließlich verlässt, liegt diese Zeit zwar hinter ihm, doch ob und welche Spuren sie bei ihm hinterlassen hat, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Fest steht nur, für ihn selbst blieb Marienhausen zeitlebens ein Ort, den er mit Angst, Gewalt und Demütigung verband. Und obwohl das Kapitel Internat nun endet, beginnt außerhalb der Klostermauern bereits Entwicklungen, die seinem weiteren Leben eine folgenschwere Richtung geben werden. Jürgen Bartsch lebt wieder bei seinen Adoptiveltern in Essen. Nach außen wirkt das Leben zunächst unspektakulär. Er arbeitet in der Metzgerei seiner Eltern mit und bewegt sich durch dieselben Straßen, die er seit seiner Kindheit kennt. Das Ruhrgebiet befindet sich Anfang der 1960er Jahre im wirtschaftlichen Aufschwung. Viele Familien blicken zuversichtlich in die Zukunft. An den Wochenenden zieht es die Menschen auf Volksfeste und auf Kirmesplätze. Zwischen Karussells, Losbuden und dem Duft von gebrannten Mandeln scheint für einige Stunden der Alltag in den Hintergrund zu treten. Es ist Samstag, der 31. März 1962. Auch an diesem Tag herrscht auf dem Essener Kirmes reges Treiben. Kinder laufen mit Zuckerwatte in den Händen zwischen den Fahrgeschäften umher. Lautsprecher spielen Musik, Schausteller werben um Besucher und immer wieder mischen sich das Lachen der Menschen und das Rattern des Karussells zu einer Geräuschkulisse, wie sie für solche Veranstaltungen typisch ist. Mitten unter den Besuchern befindet sich auch der 8-jährige Klaus Hermann Jung. Für ihn ist es ein Ausflug, wie viele andere Kinder ihn auch erleben. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag für seine Familie schon wenige Stunden später zu einer verzweifelten Suche werden wird. Auch Jürgen Bartsch hält sich auf dem Kirmesgelände auf. Er beobachtet das Geschehen. Irgendwann fällt sein Blick auf den Jungen. Er spricht Klaus an. Worüber die beiden reden, weiß man nicht genau. Fest steht jedoch, dass es Jürgen gelingt, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen. Gemeinsam verlassen sie den Trubel der Kirmes. Mit jedem Schritt wird es ruhiger. Das Stimmgewirr verstummt langsam hinter ihnen. Die Musik der Fahrgeschäfte ist nur noch gedämpft zu hören. Die Wege werden leerer, die Bebauung lichter. Schließlich erreichen sie ein bewaldetes Gebiet am Rand der Stadt. Dort kennt Jürgen einen Ort, an dem sich selten Menschen hin verirren. Zwischen Bäumen und dichtem Gestrüpp liegt eine Höhle, verborgen von neugierigen Blicken, abgeschieden vom geschäftlichen Leben der Stadt. Von außen wirkt sie unscheinbar. Wer den schmalen Zugang nicht kennt, geht vermutlich achtlos daran vorbei. Jürgen führt den Jungen dorthin. Noch ahnt Klaus Hermann Jung nicht, dass er den Ort, den er eben betreten hat, nicht mehr lebend verlassen wird. Was nach dem Tod des 8-jährigen Klaus Hermann Jung geschieht, bleibt lange im Verborgenen. Jürgen Bartsch kehrt nach Hause zurück. Nach außen setzt sich sein Alltag fort. Für die Ermittler gibt es zunächst keine Spur, die auf den damals 15-jährigen hinweisen. Niemand aus seinem Umfeld ahnt, was sich an jenem Tag ereignet hat. Doch Jürgen selbst trägt die Tat offenbar mit sich. Einige Zeit später sucht er eine katholische Kirche auf. Dort trifft er auf einen jungen Kaplan. Im Beichtstuhl schildert er nach späteren Angaben, dass er einen Jungen getötet habe. Sein Ziel ist es, die Absolution zu erhalten. Die kirchliche Lossprechung von seiner Schuld. Der Geistliche reagiert anders, als Jürgen es offenbar erwartete. Er macht deutlich, dass eine Absolution unter diesen Umständen nicht möglich sei. Zunächst müsse sich Jürgen den staatlichen Behörden stellen und die Tat gestehen. Erst dann könne überhaupt über Vergebung gesprochen werden. Doch dazu ist Jürgen nicht bereit. Er weigert sich, zur Polizei zu gehen, beendet das Gespräch und verlässt die Kirche. Für den Kaplan beginnt damit ein schweres moralisches Dilemma. Nach katholischem Kirchenrecht unterliegt das, was in einer gültigen Beichte gesagt wird, dem sogenannten Beichtgeheimnis. Es gehört zu den strengsten Verschwiegenheitspflichten der Kirche. Ein Priester darf den Inhalt einer Beichte unter keinen Umständen offenbaren und auch dann nicht, wenn dadurch schwere Straftaten bekannt werden. Nach den späteren Schilderungen fühlte sich dieser Kaplan uneingeschränkt an dieses Beichtgeheimnis gebunden und informierte deshalb weder die Polizei noch andere Behörden. Bis heute wird darüber diskutiert, welche Folgen diese Entscheidung hatte. Hätte der Geistliche die Beichte weitergegeben, wäre Jürgen Bartsch möglicherweise bereits nach dem Tod von Klaus Hermann Jung identifiziert und festgenommen worden. Ob sich dadurch die späteren Tötungsdelikte tatsächlich hätten verhindern lassen, lässt sich im Nachhinein nicht mit Gewissheit beantworten. Sicher ist jedoch, Jürgen bleibt auf freiem Fuß. Und während die Familie von Klaus Hermann Jung weiter um ihren Sohn trauert und die Ermittlungen ohne entscheidenden Durchbruch verliefen, ahnte niemand, dass der Täter schon bald erneut nach einem Kind Ausschau halten würde. Die Tat an Klaus Hermann Jung bleibt unentdeckt. Für die Ermittler gibt es keinen entscheidenden Hinweis auf den damals 15-jährigen Jürgen Bartsch. Auch in seinem persönlichen Umfeld schöpft niemand Verdacht. Das Leben scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Auf Wunsch seiner Adoptiveltern beginnt Jürgen eine Ausbildung zum Metzger. Die Familie hat sich inzwischen mit mehreren Fleischereien eine erfolgreiche Existenz aufgebaut und die Hoffnung ist groß, dass auch der Adoptivsohn einmal Verantwortung im Betrieb übernehmen wird. Doch dieser Plan erfüllt sich nicht. Jürgen fällt immer wieder negativ auf. Er zeigt wenig Interesse an seiner Ausbildung, fügt sich nur schwer in den Arbeitsalltag ein und entnimmt schließlich Geld aus der Ladenkasse. Die Spannungen innerhalb der Familie nehmen weiter zu. Während nach außen ein junger Mann zu sehen ist, der seinen Platz im Leben nicht findet, setzt sich im Verborgenen eine Serie schwerster Verbrechen fort. In den folgenden 4 Jahren tötet Jürgen Bartsch 3 weitere Jungen. Sein Vorgehen ähnelt sich jedes Mal. Er sucht Kirmesplätze auf, beobachtet die Besucher und spricht gezielt Jungen an, die allein unterwegs sind oder für einen Moment von ihren Eltern getrennt wurden. Er gewinnt ihr Vertrauen, lockt sie anschließend an einen abgelegenen Ort. Wegen dieses immer gleichen Musters wird er später als Kirmesmörder bekannt. Am 6. August 1965 begegnet er dem 13-jährigen Peter Fuchs. Peter hat sich an diesem Tag verlaufen. In dieser Situation trifft er auf Jürgen Bartsch. Der Junge steigt zu ihm ins Auto, offenbar in der Hoffnung, Hilfe zu bekommen oder nach Hause gebracht zu werden. Stattdessen fährt Barsch mit ihm zu der abgelegenen Höhle, die bereits Tatort seines ersten Mordes gewesen war. Dort tötet er den 13-Jährigen. Nur 8 Tage später, am 14. August 1965, folgt das nächste Verbrechen. Das Opfer ist der 12-jährige Ulrich Kahlweiß. Die beiden lernen sich auf einer Kirmes kennen, während sie sich in der Nähe des Autoscooters aufhalten. Auch diesmal gelingt es Bartsch, das Vertrauen des Jungen zu gewinnen. Später versucht Ulrich, nach den späteren Ermittlungen, noch zu fliehen. Doch es gelingt ihm nicht. Am 8. Mai 1966 schlägt Bartsch erneut zu. Auf einer Essener Kirmes trifft er den 11-jährigen Manfred Krassmann. Mehrere Zeugen beobachten, dass der Junge gemeinsam mit einem jungen Mann den Kirmesplatz verlässt. Diese Beobachtungen werden später für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Zu diesem Zeitpunkt jedoch weiß niemand, wen die Zeugen tatsächlich gesehen haben. Wie schon bei den vorherigen Taten misshandelt Bartsch den Jungen schwer, verübt sexuelle Gewalt, tötet ihn und zerstückelt anschließend den Leichnam. Die Einzelheiten dieser Verbrechen sind so erschütternd, dass sie für das Verständnis des Falls nicht im Detail geschildert werden müssen. Entscheidend ist, dass sich das Tatmuster mit jedem Mord wiederholt und die Brutalität der Verbrechen die Ermittler tief erschüttert. Mit jedem verschwundenen Jungen wächst die Angst in Essen und den umliegenden Städten. Eltern lassen ihre Kinder kaum noch allein auf die Volksfeste gehen. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck, vergleicht Vermisstenfälle, verfolgt Spuren und befragt unzählige Zeugen. Zum ersten Mal verdichten sich die Hinweise, dass mehrere der Taten von ein und demselben Täter begangen worden sein könnten. Doch fehlt den Ermittlern der entscheidende Beweis. Doch genau dieser Beweis wird schon wenig später auftauchen. Nicht durch eine neue Spur der Polizei, sondern durch einen Jungen, dem etwas gelingt, das den 4 Opfern vor ihm nicht möglich war. Im Frühsommer des Jahres 1966, auf den Kirmesplätzen des Ruhrgebietes, herrscht an den Wochenenden ausgelassene Stimmung. Musik dringt aus den Lautsprechern der Fahrgeschäfte. Kinder laufen mit Zuckerwatte über den Festplatz. Schausteller werben lautstark um ihre Besucher. Niemand ahnt, dass sich zwischen den Menschen ein Mann bewegt, der bereits 4 Jungen getötet hat. Im Juni 1966 trifft Jürgen Bartsch auf den 14-jährigen Peter Frese. Peter ist älter als Bartschs bisherige Opfer. Die beiden kommen ins Gespräch. Bartsch wirkt freundlich und offen. Er lädt den Jugendlichen auf ein Bier ein und macht ihm anschließend ein ungewöhnliches Angebot. Wenn Peter ihn zu seiner Höhle begleite, werde er dafür 50 Mark bekommen. Für einen 14-Jährigen ist das eine beachtliche Summe. Peter schöpft keinen Verdacht und willigt ein. Gemeinsam verlassen sie den Kirmesplatz. Mit jedem Schritt werden die Geräusche der Fahrgeschäfte leiser. Das Stimmengewühl verschwindet, stattdessen sind nur noch das Rascheln der Blätter und ihre Schritte auf dem Waldboden zu hören. Schließlich erreichen sie die abgelegene Höhle. Schon beim Betreten fällt Peter etwas auf. In der Luft liegt ein schwerer, süßlich-fauliger Geruch. Er wirkt fremd und unangenehm. Peter fragt nach, was das sei. Bartsch antwortet ruhig, der Geruch stamme von Leichen aus dem Krieg. Noch mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden in Wäldern und ehemaligen Kampfgebieten immer wieder sterbliche Überreste gefunden. Für Peter klingt diese Erklärung zunächst nicht völlig abwegig. Doch nur wenige Augenblicke später verändert sich die Situation. Der Mann, der eben noch freundlich wirkte, wirkt plötzlich kühl und bestimmt. Sein Ton verändert sich. Aus Bitten werden Anweisungen. Bartsch fordert Peter auf, sich auszuziehen. Als der Jugendliche sich weigert, schlägt Bartsch auf ihn ein. Unter den Schlägen gibt Peter schließlich nach und zieht seine Kleidung aus. Bartsch entkleidet sich auch. Für Peter muss in diesem Moment klar geworden sein, dass er sich in höchster Gefahr befindet. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Plötzlich blickt Bartsch auf die Uhr. Ihm fällt ein, dass er pünktlich zum Abendessen zu Hause sein muss. Er entscheidet sich, die Tat nicht sofort fortzusetzen. Bevor er die Höhle verlässt, fesselt er Peter sorgfältig an den Händen und Füßen. Er erklärt ihm, dass er später zurückkommen werde. Dann verschwindet er. Peter bleibt allein zurück, gefesselt, hilflos. Und in einer Höhle, von der er inzwischen ahnt, dass der merkwürdige Geruch nicht von den Toten des Krieges stammt. Bartsch hat beim Verlassen der Höhle eine brennende Kerze zurückgelassen. Für Peter wird sie nun zur einzigen Hoffnung. Mit großer Vorsicht hält er die Flamme an die Fesseln um seine Füße. Das Material beginnt langsam zu verkohlen. Schließlich reißen die Fußfesseln. Die Fesseln an den Händen lassen sich auf diese Weise jedoch nicht lösen. Peter weiß, dass ihm kaum Zeit bleibt. Jeden Augenblick könnte Bartsch zurückkehren. Trotz der noch immer gefesselten Hände läuft er los. Er verlässt die Höhle, kämpft sich durch den Wald und rennt so schnell er kann in Richtung der nächsten Häuser. Außer Atem erreicht er schließlich eine Wohnsiedlung. Mit hinter den Rücken gefesselten Händen klingelt er verzweifelt an der Haustür. Die Bewohner erkennen sofort, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und verständigen die Polizei. Als die ersten Beamten eintreffen, hören sie sich Peters Geschichte an. Ein Mann, der Jungen auf der Kirmes anspricht, eine versteckte Höhle im Wald, Fesseln, der unerklärliche Geruch nach Verwesung. Zunächst begegnen die Polizisten seinen Schilderungen mit Skepsis. Vieles erscheint ihnen kaum vorstellbar. Doch Peter bleibt bei seiner Aussage. Schließlich erklärt er sich bereit, die Beamten zu der Höhle zu führen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Noch ahnt keiner der Ermittler, dass hinter der unscheinbaren Eingang dieser Höhle die Antwort auf eine Reihe von Vermissten und Mordfällen verborgen liegt, die das Ruhrgebiet seit Jahren in Angst versetzen. Die Beamten erreichen die abgelegene Höhle und beginnen, den Tatort sorgfältig zu sichern. Taschenlampen durchbrechen die Dunkelheit. Später wird zusätzliche Beleuchtung herangeschafft. Zentimeter für Zentimeter wird die Höhle untersucht. Jeder Winkel, jede Vertiefung und jede Felsplatte wird in Augenschein genommen. Schon bald stoßen die Ermittler auf einen Fund, der selbst erfahrene Kriminalbeamte erschüttert. In der Höhle entdecken sie sterbliche Überreste mehrerer Kinder. Mit jedem weiteren Fund verdichtet sich das Bild. Die Beamten erkennen, dass sie es nicht mit einem einzelnen Verbrechen zu tun haben. Die Spuren deuten auf mehrere Taten hin, die über einen längeren Zeitraum hinweg am selben Ort begangen wurden. Noch kennt niemand den Täter. Doch eines wird den Ermittlern in diesem Moment klar. Sie suchen keinen Gelegenheitsverbrecher. Sie suchen einen Serientäter. Sofort beginnen umfangreiche Ermittlungen. Vermisstenanzeigen werden erneut geprüft, Akten verglichen und frühere Hinweise noch einmal ausgewertet. Die Polizei versucht herauszufinden, wer diese Höhle kannte und wer in den vergangenen Jahren mit den Kindern in Verbindung gebracht worden war. Dabei erinnert sich auch ein Anwohner an Vorfälle aus der Vergangenheit. Mehrere Menschen melden sich bei der Polizei und berichten von einem jungen Mann, der Jahre zuvor bereits mit Jungen im Bereich der Höhle aufgefallen sein soll. Nach ihren Angaben habe es damals Situationen gegeben, in denen Kinder von ihm dorthin gelockt worden und misshandelt worden seien. Die Hinweise waren seinerzeit nicht zu einem Mordfall in Verbindung gebracht worden. Nun erhalten sie plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Die Ermittler gehen jeder Spur nach. Ein Name taucht dabei immer wieder auf. Jürgen Bartsch. Für die Kriminalbeamten ist das Anlass genug, ihn näher zu überprüfen. Seine Vergangenheit, sein Alter und verschiedene Zeugenaussagen lassen ihn zunehmend in den Mittelpunkt der Ermittlung rücken. Am 21. Juni 1966 fahren Beamte zur Wohnung von Familie Bartsch. Für die Adoptiveltern ist der Besuch der Polizei völlig unerwartet. Jürgen wird mit den Vorwürfen konfrontiert. Er bestreitet zunächst jede Beteiligung. Er habe mit den verschwundenen Jungs nichts zu tun, erklärt er den Ermittlern. Trotz seines Leugnens verdichten sich die Hinweise so weit, dass die Polizei handelt. Jürgen Bartsch wird festgenommen. Wenig später organisieren die Ermittler eine Gegenüberstellung. Peter Frese, der Junge, dem wenige Tage zuvor die Flucht aus der Höhle gelungen war, soll den Mann wiedererkennen, der ihn dorthin gelockt hatte. Für Peter gibt es keinen Zweifel. Er identifiziert Jürgen Bartsch eindeutig als den Täter. Mit dieser Aussage fällt das letzte entscheidende Puzzlestück an seinen Platz. Die Beweislage wird erdrückend. Schließlich legt Jürgen Bartsch ein umfassendes Geständnis ab. Er räumt ein, die vier Jungen in die Höhle gelockt und dort getötet zu haben. Nach Jahren der Ungewissheit wissen die Familien der Opfer endlich, wer für das Verschwinden ihrer Kinder verantwortlich ist. Doch mit dem Geständnis ist der Fall noch längst nicht abgeschlossen. Denn nun beginnt eine andere Frage, die Ermittler, Gutachter und später auch die Gerichte zu beschäftigen. Wie konnte aus dem Jungen, der selbst von Vernachlässigung, Gewalt und Demütigung geprägt worden war, ein Täter werden, dessen Verbrechen das ganze Land erschütterten? Mit dem Geständnis Jürgen Bartsch endet für die Ermittler eine jahrelange Suche. Für die Familien der verschwundenen Jungen beginnt dagegen eine Gewissheit, vor der sie sich lange gefürchtet haben. Sie erfahren, dass ihre Söhne nicht mehr leben. Nach Wochen, Monaten oder sogar Jahren zwischen Hoffen und Verzweifeln bleibt nun keine Hoffnung mehr. Die Ungewissheit ist vorbei, doch der Schmerz bleibt. Die Behörden entscheiden sich bewusst, den Angehörigen viele Einzelheiten der Tat zu ersparen. Die Verletzungen, die den Jungen zugefügt wurden, sind so schwerwiegend, dass man sie den Familien nicht im Detail schildern möchte. Auch später werden viele dieser Einzelheiten in der Öffentlichkeit nur zurückhaltend wiedergegeben. Nachdem die Spurensicherung abgeschlossen ist und sämtliche Beweise gesichert wurden, wird die Höhle endgültig verschlossen. Sie wird zugeschüttet. Der Ort, an dem vier Jungen ihr Leben verloren, verschwindet unter Erde und Geröll. Für die Ermittler endet damit die Arbeit am Tatort. Für die Angehörigen bleibt er dennoch für immer mit ihren Erinnerungen verbunden. Währenddessen verbreitet sich die Nachricht von den Verbrechen im ganzen Bundesgebiet. Zeitungen berichten auf ihren Titelseiten, Rundfunksender greifen den Fall auf und überall stellen sich die Menschen dieselbe Frage. Wie konnte ein junger Mann zu solchen Taten fähig sein? Viele versuchen zu verstehen, was in Jürgen Bartsch vorging. Immer wieder fällt in den Berichten ein Begriff, den damals längst nicht jeder kannte. Sadismus. In der Psychologie bezeichnet der Begriff das Erleben von Lust oder Befriedigung durch das Zufügen von Leid oder Demütigung. Ob und in welchem Ausmaß dieser Begriff auf Jürgen Bartsch zutraf, war Gegenstand zahlreicher Gutachten und wissenschaftlicher Diskussionen. Fest steht, dass seine Taten von außergewöhnlicher Gewalt geprägt waren und die Sachverständigen intensiv versuchten, diese psychologischen Hintergründe zu verstehen. Den Ermittlern fällt außerdem noch etwas auf. Zwischen dem ersten Mord im März 1962 und dem zweiten vergehen mehr als 3 Jahre. Danach verkürzt sich der Abstand deutlich. Zwischen dem Tod von Peter Fuchs und Ulrich Kallweiß liegen nur 8 Tage. Weniger als 9 Monate später folgt der Mord an Manfred Grassmann. Dieses Muster einer sich verkürzten Abfolge von Taten wird auch in anderen Fällen von Serienmördern beschrieben und gilt als ein Phänomen, das Kriminalpsychologen immer wieder beobachten, ohne dass es bei jedem Täter gleichermaßen auftritt. Um zu klären, ob Jürgen Barth schuldfähig ist und welche Motive hinter seinen Taten stehen könnten, wird er über einen langen Zeitraum psychiatrisch und psychologisch untersucht. Dabei zeigt er sich ungewöhnlich offen. Er schildert die einzelnen Taten ausführlich, hält nach Einschätzung der Gutachter kaum etwas zurück und versucht selbst zu begreifen, weshalb er so gehandelt hat. Immer wieder richtet sich der Blick der Sachverständigen auf seine Kindheit. In einem der Gespräche sagt Bartsch: Meine Eltern haben nicht ein einziges Mal mit mir gespielt, obwohl sie mich natürlich mit Spielsachen vollgestopft haben, auf der anderen Seite. Mit dieser Aussage verweist er auf einen Gegensatz, den er selbst als prägend beschreibt. Materiell habe ihm vieles zur Verfügung gestanden, emotional habe er sich jedoch allein gefühlt. Dass die Gutachter seine Kindheit so intensiv untersuchen, entspricht dem wissenschaftlichen Denken der damaligen Zeit. Um 1960 suchten viele Psychologen die Ursache späterer Straftaten vor allem in den früheren Lebensjahren, in den Beziehungen zu den Eltern oder in belastenden Kindheitserfahrungen. Heute ist der Blick auf solche Fälle deutlich umfassender. Moderne Forschung berücksichtigt neben der Kindheit auch genetische Einflüsse, die Entwicklung des Gehirns, Persönlichkeitsmerkmale sowie das soziale Umfeld und weitere biologische und gesellschaftliche Faktoren. Einen einzelnen Auslöser für Taten wie die von Jürgen Bartsch gibt es nach heutigem Forschungsstand in der Regel nicht. Vielmehr gehen Fachleute von einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Einflüsse aus. Auch über seine Schulzeit spricht Bartsch ausführlich. Er beschreibt sich als Außenseiter, nach seinen Schilderungen fühlte er sich von Mitschülern verspottet, gequält und ausgegrenzt. Ob sich jede dieser Erinnerungen objektiv so zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Fest steht jedoch, dass Bartsch dieses Erleben selbst als belastend schilderte. Auf dem Heimweg von der Schule, so berichtet er später, habe er sich häufig vorgestellt, wie er sich an seinen Mitschülern rächen könnte. Damals blieben diese Gedanken Fantasien. Doch die Gutachter fragten sich, ob sich bereits in diesen frühen Vorstellungen Muster erkennen lassen, die Jahre später in weit schwererer Gewalttaten münden sollten. Eine eindeutige Antwort finden sie auch nicht. Fast 1,5 Jahre nach seiner Festnahme beginnt die juristische Aufarbeitung eines der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist der 27. November 1967. Vor dem Landgericht Wuppertal herrscht schon in den frühen Morgenstunden außergewöhnlicher Andrang. Journalisten aus dem In- und Ausland drängen sich vor dem Gebäude. Fotografen warten auf den Moment, in dem der Angeklagte vorgeführt wird. Auch zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden. Der Name Jürgen Bartsch ist inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden. Im Schwurgerichtssaal beginnt ein Prozess, der über Wochen die Schlagzeilen bestimmen wird. Als Jürgen Bartsch den Gerichtssaal betritt, richtet sich der Blick aller Anwesenden auf den 21-Jährigen. Viele erwarten einen verschlossenen oder schweigsamen Angeklagten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bartsch bestätigt sein bereits gegenüber der Polizei abgelegtes Geständnis und schildert die Taten erneut. Über Stunden beschreibt er den Ablauf der einzelnen Verbrechen, erklärt, wie er die Jungen auf dem Kirmesplätzen ansprach, wie er ihr Vertrauen gewann und sie in die abgelegene Höhle lockte. Selbst über Situationen, in denen seine Versuche scheiterten und Kinder nicht mit ihm gingen, berichtet er ausführlich. Beobachter des Prozesses gewinnen den Eindruck, dass Bartsch das Reden nicht unangenehm ist. Vielmehr wirkt es auf viele, als genießt er die Aufmerksamkeit, die ihm während des Verfahrens zuteil wird. Psychiater und Prozessbeobachter beschäftigen sich intensiv mit seinem Auftreten, das für viele noch schwer einzuordnen ist. Im Laufe der Verhandlung rückt deshalb nicht mehr allein die Frage nach den einzelnen Taten in den Mittelpunkt. Ebenso intensiv beschäftigen sich die Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Sachverständige mit der Persönlichkeit des Angeklagten. Zahlreiche psychiatrische Gutachten werden vorgestellt. Dabei offenbaren sich erhebliche psychische Störungen und eine tiefgreifend gestörte Sexualität, über deren Ursache die Sachverständigen ausführlich diskutieren. Eine einfache Erklärung findet jedoch niemand. Nach knapp 3 Wochen Verhandlung fällt am 15. Dezember 1967 das Urteil. Jürgen Bartsch wird wegen 4-fachen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Das Gericht wendet Erwachsenenstrafrecht an. Eine Entscheidung, die bereits unmittelbar nach der Urteilsverkündung kontrovers diskutiert wird. Zwar ist Bartsch zu dem Zeitpunkt des Prozesses 21 Jahre alt, bei den ersten Taten war er jedoch noch Jugendlicher. Seine Verteidigung vertritt die Auffassung, dass deshalb Jugendstrafrecht angewendet werden müsse. Diese juristische Frage führt schließlich zur Revision. Der Fall muss erneut verhandelt werden. 1971 beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Düsseldorf der zweite Prozess. Dieses Verfahren unterscheidet sich deutlich vom ersten. Nun stehen nicht mehr allein die Verbrechen im Mittelpunkt, sondern vor allem die Entwicklung des Täters. Seine frühe Kindheit, der Aufenthalt in den Säuglingsheimen, die Adoption, die schwierige Beziehung zu seinen Eltern, die Jahre im Internat und die zahlreichen psychiatrischen Gutachten werden noch einmal umfassend aufgearbeitet. Vertreten wird Jürgen Bartsch nun von einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, Rolf Bossi. Der Münchner Rechtsanwalt hat sich bereits durch zahlreiche spektakuläre Strafverfahren einen Namen gemacht und versucht auch in diesem Fall, die Entwicklung seines Mandanten verständlich zu machen, ohne dessen Taten zu entschuldigen. Am Ende des zweiten Prozesses kommt das Gericht zu einer anderen rechtlichen Bewertung. Jürgen Bartsch wird nach Jugendstrafrecht zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Im Anschluss ordnet das Gericht seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Heilanstalt an. Die Richter gehen davon aus, dass von ihm weiterhin eine erhebliche Gefahr ausgeht und eine langfristige therapeutische Behandlung notwendig ist. Während seiner Haft verändert sich Bartsch. Zumindest entstehen bei vielen Beobachtern dieser Eindruck. Immer wieder hinterlässt er auf den Wänden seiner Zelle Botschaften. Darin bittet er die Angehörigen seiner Opfer um Verzeihung. Auch an seine Adoptiveltern richtet er Worte des Bedauerns. Ob dieser äußere Eindruck echter Reue oder ein Teil seines komplizierten Persönlichkeitsbildes, darüber gehen die Meinungen der Gutachter auseinander. 1973 heiratet Bartsch in der Haft. Seine Ehefrau ist Gisela, eine Krankenschwester, mit der er während seiner Unterbringung in Kontakt gekommen ist. Die Beziehung sorgt damals für erhebliches öffentliches Interesse und löst vielfach Unverständnis aus. In der Haft fertigt Bartsch außerdem aus einem Stück Seife eine Pistole an. Die Justiz wertet dies als Hinweis auf einen möglichen Fluchtversuch, auch wenn bis heute umstritten ist, welche Absichten tatsächlich dahinter standen. Bartsch selbst beschäftigt inzwischen jedoch vor allem eine andere Frage. Er fürchtet, seine Triebe könnten in Zukunft bestehen bleiben. Immer wieder sucht er nach einer Möglichkeit, dies dauerhaft auszuschalten. Er erklärt sich sogar bereit, sich einem neurochirurgischen Eingriff am Gehirn zu unterziehen, in der Hoffnung, dadurch von seinen Tötungsfantasien befreit zu werden und eines Tages vielleicht wieder in Freiheit leben zu können. Die Ärzte lehnen einen solchen Eingriff ab. Sie halten ihn medizinisch nicht für vertretbar. Schließlich entscheidet sich Bart stattdessen für eine freiwillige Kastration, von der man sich damals eine deutliche Verringerung seines Sexualtriebes erhofft. Doch der Eingriff endet tragisch. Während der Operation kommt es zu schweren Komplikationen. Das verwendete Narkosemittel ist nach den späteren Ermittlungen fehlerhaft dosiert. Am 28. April 1976 stirbt Jürgen Bartsch im Alter von nur 29 Jahren im Landeskrankenhaus Eichelborn an den Folgen der Überdosierung. Der behandelnde Arzt muss sich später vor Gericht verantworten und wird wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Mit Bartschs Tod endet zwar das Leben eines der bekanntesten Serienmörder der Bundesrepublik, doch selbst danach findet seine Geschichte keinen Abschluss. Sein Vater übernimmt den Sarg mit dem Leichnam seines Sohnes und fährt durch das Ruhrgebiet auf der Suche nach einem Friedhof, der bereit ist, Jürgen Bartsch zu bestatten. Überall erhält er Absagen. Niemand möchte den Mann beerdigen, dessen Name für viele zum Synonym des Bösen geworden ist. Schließlich wird der Leichnam eingeäschert. Die Urne wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit anonym in der Nähe von Essen beigesetzt. Ohne Trauerfeier, ohne Grabstein und ohne öffentliches Gedenken. Mit seinem Tod endet der Fall Jürgen Bartsch juristisch. Die Fragen, die er bis heute aufwirft, bleiben jedoch bestehen. Wie entsteht ein Mensch, der zu solchen Taten fähig ist? Der Fall Jürgen Bartsch gehört bis heute zu den verstörendsten Kriminalfällen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nicht allein wegen der 4 ermordeten Jungen, sondern weil er Fragen aufwirft, die auch Jahrzehnte später nicht abschließend beantwortet werden können. Wie entsteht ein Mensch, der zu solchen Taten fähig ist? War es die frühe Trennung von der Mutter? Die 11 Monate ohne feste Bezugsperson? Die Gewalt und Demütigung im Internat? Das Gefühl, als Kind und Jugendlicher ausgegrenzt zu sein? Oder spielten biologische und genetische Faktoren eine ebenso große Rolle? Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass es auf diese Fragen keine einfachen Antworten gibt. Schwerste Gewaltverbrechen entstehen meist nicht durch einen einzigen Auslöser. Vielmehr ist es oft ein komplexes Zusammenspiel aus Persönlichkeit, früheren Erfahrungen, sozialen Einflüssen und möglicherweise auch biologischen Voraussetzungen. Der Fall Jürgen Bartsch hat die Kriminalpsychologie und die forensische Psychiatrie nachhaltig geprägt. Seine Taten wurden über Jahrzehnte wissenschaftlich untersucht und gehören bis heute zu den am häufigsten analysiertesten Fällen der deutschen Kriminalgeschichte. Auch die Diskussion über den Umgang mit jugendlichen Schwersttätern, über therapeutische Möglichkeiten und über die Grenzen psychiatrischer Behandlung wurde durch diesen Fall entscheidend beeinflusst. Doch bei all diesen Fragen darf eines nicht in den Hintergrund geraten. 4 Jungen verloren ihr Leben. Klaus Hermann Jung, Peter Fuchs, Ulrich Kallweiß und Manfred Grassmann. 4 Kinder, die Familien hatten. Freunde, Träume, ein ganzes Leben, das ihnen genommen wurde. Ihre Angehörigen mussten lernen, mit einem Verlust zu leben, der nie wirklich endet. Vielleicht ist genau das die wichtigste Erinnerung, die dieser Fall hinterlässt. Nicht der Name des Täters sollte im Gedächtnis bleiben, sondern die Namen der Kinder. Denn sie sind es, denen diese Geschichte gehört. So, und wie immer am Ende einer jeden Folge kommen wir zu meinen eigenen persönlichen Gedanken zu dem Fall. Tja, beim Jürgen Bartsch weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kannte diesen Fall natürlich schon aus diversen, nicht mal Podcast-Folgen, aber es gibt Reportagen darüber. Zum Beispiel eine sehr, sehr gute ist bei dem Sender ARD erschienen. Die ist tatsächlich sehr empfehlenswert, zumal dort auch noch mehr Tonbandaufnahmen zu hören sind. Gerade wenn man sich noch ein Stückchen weit mehr dort reinversetzen möchte. Aber dennoch ist mir aufgefallen, dass ich bei der Recherche tatsächlich bei weitem nicht alles wusste über den Fall Jürgen Bartsch. Und es ist schon sehr erschreckend, was er selber dazu gesagt hat und gedacht hat vor allen Dingen. Und man fragt sich natürlich, oder besser gesagt, ich habe mich gefragt, wie schwierig das eigentlich ist, jemanden, das nicht nachzuweisen, aber zu erkennen, welche Störungen dieser Mensch eigentlich hat oder wodurch diese Störungen entstehen können, weil das ja so viele verschiedene Faktoren einfach sind. Und ich habe mich natürlich gerade im Fall Jürgen Bartsch gefragt, was wäre gewesen, wenn der Kaplan tatsächlich gesagt hat, er bricht sein Schweigegelübde und geht zur Polizei. Ich denke, vielleicht wären 3 Jungen am Leben geblieben. Man weiß natürlich nicht, was wäre gewesen, wenn man den 15-jährigen Jürgen Bartsch damals dann verurteilt hätte. Da wäre es ja ganz klar Jugendstrafe gewesen. Und vielleicht hätte man dort auch noch nicht gewusst, wie geschädigt er ist. Und er wäre schneller wieder draußen gewesen, als man gucken hätte können. Und vielleicht wären dann die anderen Morde trotzdem passiert. Man weiß das im Nachhinein nicht. Und ich denke, darüber lässt sich auch streiten, weil man selbst vielleicht gar nicht das nachfühlen kann, wie sehr man sich an so ein Schweigegelübde einfach ja halten kann oder sich daran gebunden fühlt. So, das können wir vielleicht nicht beurteilen, aber dennoch hinterlässt das halt schon einen sehr großen Beigeschmack. Und ich denke, jeder wird auch seine eigene Meinung haben zum Thema, wie ist Jürgen Bartsch aufgewachsen. War es tatsächlich so prägend für ihn, dass seine Mutter früh gestorben ist und er 11 Monate im Säuglingsheim war? Also war das schon so dieses erste Verlassensein und keine feste Bezugsperson haben, die so prägend gewesen ist? Oder war es vielmehr der Umgang zum Beispiel im Internat mit den Kindern, also das, was er selbst erfahren hat, was ihn vielleicht dazu veranlasst hat? Oder aber es liegt in der Genetik, so wie man das heute vielleicht weiß. Also es kann ja durch viele Faktoren tatsächlich beeinflusst werden. Das haben wir am Ende gehört. Wo ich denke, vielleicht ist es einfach eine Mischung. So, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen nicht alleine böse oder zu solchen Taten fähig sind, aufgrund dessen, dass ihnen was Schlimmes widerfahren ist. Ich denke immer, es ist das Zusammenspiel. Und dort kamen halt tatsächlich viele, viele Faktoren zueinander. Und was ich dazu dann sagen muss, ja, wie dankbar man dann eigentlich ist, dass man in der heutigen Zeit schon so viele Möglichkeiten hat und dass vor allen Dingen psychologisch als auch psychiatrisch viel mehr darauf geachtet wird, man das viel besser auch analysieren kann einfach, als vielleicht zur damaligen Zeit oder noch weitaus früher. Wir haben heute halt echt viel mehr Möglichkeiten und lernen ja auch immer wieder neue Sachen dazu. Und ich denke, was man aus dem Fall lernen kann oder sollte, ist, dass man aufpassen muss und aufmerksam sein sollte, wenn man durch die Welt läuft, auf viele Dinge, die dort passieren und man nicht nur auf sich selbst konzentriert ist, sondern einfach mal so einen, ja, einen weiteren Blick hat. Weil vielleicht ist da irgendwo ein Kind, was sich verlaufen hat und was dann vielleicht an einen falschen Menschen gerät. Also ich denke, wenn wir alle ein Stückchen aufmerksamer durch die Welt laufen und nicht nur uns selber betrachten, dann kann man vielleicht auch schon viele, viele Dinge verhindern. Das ist so mein Fazit, was ich für mich mitnehme und vielleicht auch was daraus gelernt habe. Ich würde sagen, manche Fragen werden vermutlich nie vollständig beantwortet werden. Und genau das macht diesen Fall für mich bis heute so bedrückend. Tja, ich würde sagen, die Geschichte endet nicht mit einem Urteil oder mit einem Datum. Oft beginnt genau dort die Frage, was von ihr bleibt. Und jetzt bin ich tatsächlich am Ende dieser Folge angelangt und würde mich natürlich freuen, wenn euch diese ja, Folge der Fall gefallen hat oder generell gerne ein Like da lassen oder ein Abo oder natürlich beides. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben. Dort poste ich regelmäßig Zeitungsartikel, Bilder oder was ich zu den Fällen finden kann oder interessante Fakten, also vieles Verschiedene unter was bleibt unterstrich Podcast. Wie gesagt, dort kann man mich finden. Gerne Fallvorschläge schreiben oder wenn ihr noch Fragen habt, freue ich mich darüber sehr, wenn man da ins Gespräch kommt. Ach so, und auch ganz wichtig, nicht vergessen, am Mittwoch gibt es zu diesem Fall wieder eine kleinere Folge, wo wir uns mit Themen beschäftigen, die im Fall vielleicht nicht so viel Platz gefunden haben oder man da nochmal ausführlicher drauf schauen kann. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und vor allen Dingen bleib gesund. Tschüss.